Universität Hamburg.
Wird jetzt aber mehr in dem Sinne sein, dass wir einfach noch verschiedene Perspektiven uns angucken wollen. Und ich würde gerne mit Frau Fernau starten, die uns eigentlich was zur Sicht der Schüler erzählt. Wir haben jetzt leider keine Schüler hier. Ja, die sitzen jetzt sozusagen virtuell auf dem leeren Stuhl hier. Um die geht es aber ja eigentlich. Und Frau Fernau wird uns jetzt was dazu sagen können.
Gut, ich sage vielleicht einmal kurz etwas zu unserer Initiative. Wir sind 2006, 2007 gestartet mit der Profiloberstufe, um den Schulen zu helfen, an den Oberstufen Physik, Chemie und Informatik Profile zu etablieren und die so attraktiv zu machen, dass auch genügend Schüler und Schülerinnen diese Profile wählen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. An über der Hälfte der Hamburger Gymnasium gibt es ein naturwissenschaftlich-technisches Profil. Damit meine ich jetzt nicht die Biologieprofile, sondern die Profile mit Physik, Chemie, Informatik als profilgebendem Fach. Der erste Ansatz war eigentlich, mehr Praxisbezug in diese Profile zu bekommen und dadurch den Schülern besser verdeutlichen zu können, warum sie ein solches Fach überhaupt belegen sollten. Wir haben aber dann seit 2009, da ist der erste Durchgang der Profiloberstufe gestartet, die Schülerinnen und die Schüler befragt, warum sie dieses Profil gewählt haben und natürlich auch mit welcher Perspektive sie Abitur machen, heißt, kommen sie denn dann auch an den Hochschulen in den MINT-Studienfächern an. Und da sehen wir eigentlich seit 2011, das war der erste Abiturjahrgang in der Profiloberstufe, dass die Schüler, die in einem naturwissenschaftlich-technischen Profil mit Betreuung durch die Hochschulen und die Unternehmen, also wir kooperieren mit circa 40 Unternehmen hier in Hamburg, mit den 5 Hochschulen, die in Hamburg in der MINT und in der MIN Ausbildung tätig sind. Ich gucke zu Herrn Fischer, aber der guckt leider nicht zu mir. Mit denen kooperieren wir und nun mit 33 oder 34 Oberstufen, das sind zum größten Teil Gymnasien, aber auch 3 oder 4 Stadtteilschulen. Und diese Schüler und Schülerinnen sind in ihrer Studienorientierung eigentlich recht klar oder sind in diesen 2 Jahren sehr klar geworden. Die studieren zu 90% und von diesen 90% studieren sie zu 70% MINT-Fächer. Wenn wir nur die Jungen befragen und die sind leider überwiegend in unseren Profilen, dann sind es sogar 76%. Und die haben beim Thema Orientierung weniger Fragen als Schüler und Schülerinnen aus anderen Profilen. Das mag vielleicht auch mit einer zielgerichteten Haltung sein dieser Schüler. Das ist, können wir nicht untersuchen. Ich habe jetzt mit ein paar Schülern gesprochen, die, und da habe ich so 2 Dinge festgestellt. Es gibt, glaube ich, in dieser Orientierungsphase gibt es Menschen, die sich da sehr sicher fühlen, dass es eben eine Orientierungsphase ist, dass es mit vielen Unsicherheiten behaftet ist und dass man von überall her Informationen bekommt und dass man vielleicht irgendwann, wie war das mit Ihrer Brücke, schon sieht, wo man hingeht. Und dann gibt es aber auch Schüler, die das sehr verunsichert. Und dann gibt es wiederum Schüler, die brauchen eher die persönliche Ansprache, eine Bindung zu einer Person und dann glauben sie dieser Person, dass die schon das Richtige empfiehlt oder sagt. Und dann gibt es Schüler, die eher faktenbasiert eine Erfahrung aufnehmen und die brauchen eben mehr dieses, was man übers Internet oder bei Präsentationen bekommt. Das heißt, dieses Thema Orientierung ist für Schüler genauso komplex, wie wir Menschen eben komplex sind und unterschiedlich und wir brauchen ganz unterschiedliche Instrumente. Was aber hilft und was, glaube ich, die Oberstufe gut leisten kann, ist etwas strukturierter mit Hilfe der Lehrer Angebote wahrzunehmen und ihnen so viel, also die Vielfalt, nicht nur der Hochschulen, sondern natürlich auch die Vielfalt der Studienfächer, der Studieninhalte und der Studiengänge darzustellen.
Wunderbar. Jetzt könnte natürlich der Schwenk zu den Eltern kommen. Also wir haben auch einen Elternratsvertreter, den Herrn Dr. Lucht. Und die Frage ist, wie stellt sich eigentlich diese ganze Problematik Übergang Schule, Universität mal aus Elternsicht dar?
Ja, ich bin Elternvertreter an einem Gymnasium und wir führen da eine Reihe von Berufsbörsen durch einmal im Jahr und versuchen auch, insbesondere die Naturwissenschaften etwas weiter zu fördern, weil das als ein, als eine Schwäche der Schulen generell gesehen werden kann, dann könnte man ja aus dem, was gesagt wurde, auch den Schluss ziehen, es gibt schon eigentlich genug des Ganzen. Das hört sich eigentlich alles sehr positiv an. Es kann aber auch sein, dass durch die Vielzahl der ganzen Angebote, die es gibt an Informationen, dass das schon zu einer gewissen Übersättigung geführt hat und eigentlich nicht zu einer besseren Orientierung. Und so dass dann einige der Initiativen auch fast schon wieder auf Ablehnung stoßen können. Wenn man das so hört, müsste das ja eigentlich alles schon sehr positiv sein. Aber es gibt ja meines Wissens eine große Zahl von Studienabbrechern. Es hat also nicht dazu geführt, dass die Entscheidungen besser geworden sind. Es gibt auch nach wie vor noch nicht genügend Leute, die etwa in MINT-Studiengänge einsteigen. Das zeigt ja eigentlich, dass das zumindest noch nicht ausreicht, was wir alles da machen. Ich würde auch sagen, vielleicht gibt es genug der formellen Angebote, was ein Studium ausmacht, wie man das, was man da alles machen muss. Was fehlt, ist auch ein persönlicher Aspekt. Wir versuchen, ihn reinzubringen an der Schule, indem wir berufstätige Eltern darstellen lassen, was sie studiert haben und warum sie das gemacht haben. Und dann sieht man auch, wir sprechen immer über das Studium, am Ende führt es ja in einen Beruf und der ist häufig ganz anders als das Studium. Es gibt viele Leute, die möchten kein MINT-Studium machen, weil sie denken, dann müssen sie nachher im weißen Kittel im Labor stehen. Wenn sie aber dann berufstätige Eltern sehen, die das gar nicht gemacht haben, dass man damit auch viele andere Sachen machen kann, kann man da auch noch andere Leute für interessieren. Ich fand den Ansatz ganz toll aus Halle mit diesen, wie heißen sie, Studienbotschaftern, weil junge Leute hören auch jungen Leuten lieber zu. Und das hat eine größere Glaubwürdigkeit und vor allen Dingen ist es auch näher dran. Wenn wir als Eltern denen sagen, was sie später im Beruf damit mal machen können mit einem Studium, das liegt ja noch dahinter. Es ist auch wichtig, aber erstmal liegt ja dann das Studium davor. Was die Initiativen, insbesondere auch im naturwissenschaftlichen Bereich, da scheint es mehr Initiativen zu geben als etwa in anderen Bereichen. Initiative NAT, Brücken in die Wissenschaft. Es wurde vom Schulrat gesagt, dass sich die Schulen ja damit auch schmücken. Das schreiben die dann auf ihre Seiten, da macht man dann Listen. Es gibt also sehr viele schöne Kooperationen auf dem Papier. Wenn man das in der Realität sieht, bin ich nicht sicher, dass das von den Schulen immer adäquat umgesetzt wird. Es gibt auch zu viel der Initiativen. Und vor allen Dingen, da ja Lehrer, wie man als Eltern feststellt, auch sehr individuelle Menschen sind, die also außer dem Lehrplan in etwa machen können, was sie wollen, sag ich mal, ist auch die Umsetzung solcher Initiativen ein bisschen in die Beliebigkeit gestellt. Es wäre vielleicht gut, wenn es nicht nur, ist so eine Idee jetzt von mir, nicht nur Studienbotschafter, also Studenten gibt, sondern die Universitäten könnten sich auch um die Lehrer bemühen. Denn ich sag mal, vielleicht wissen nicht alle Lehrer, was später im Beruf gemacht wird. Dafür hat man dann die Eltern, die können das erzählen. Aber sie wissen auch nicht mehr, was vielleicht an der Uni gemacht wird. Und wenn sie die Uni sozusagen so eine Art Lehrerbotschafter hätte, die dann diese Angebote, die es genügend vielleicht schon gibt, dass die auch mehr angenommen werden, nicht im Sinne einer Bedrohung, das mache ich schon alleine, sondern die das auch, dass dieses Interface besser gemanagt wird.
Okay, sehr interessanter Input. Jetzt würde ich noch gern zu einem außeruniversitären und außerschulischen Bereich kommen. Herr Vielhauer, wie sieht es aus in der Agentur für Arbeit?
Ja, ich glaube, nicht unbedingt alle wissen, dass die Bundesagentur für Arbeit im Grunde auch einen durchaus großen Bereich hat, nämlich den Bereich Berufsberatung, der sich dadurch widerspiegelt, dass wir nicht nur jetzt hier in Hamburg, sondern bundesweit eigentlich fast flächendeckend mit den Schulen kooperieren. Es gibt zwei Gruppen von Berufsberatern, also Berufsberater eher für den Sek-1-Bereich, für die Haupt- und Realschüler und dann Berufsberater für den Sek-2-Bereich, für also angehende Abiturienten und Hochschüler. Aus dem Bereich komme ich. So, und in dieser Passage im Grunde Schule, Hochschule sind wir im Grunde in allen Schulen, Stadtteilschulen und Gymnasien mit einem Standardangebot präsent, das heißt mit Beratung, terminierter Beratung, die sozusagen bei uns in der Agentur erfolgt, aber auch wir gehen hin in die Schulen mit Sprechstunden in den Schulen. Das ist also der Bereich der Beratung und der Bereich der Orientierung. Das heißt, da bieten wir in den Vorabgangsklassen Informationsveranstaltungen an, wo im Grunde jeder Schüler einmal den Berufsberater in der Schule erleben sollte. Auch wenn Arbeitsagentur und Berufsberater in der Regel eher als uncool gelten, haben wir auch vorhin nochmal hier beim Kaffee eben gerade drüber gesprochen, ist natürlich eine besondere Schwierigkeit, Schüler und Schülerinnen tatsächlich mit dem Thema zu erreichen. Das erleben wir immer wieder auch in unseren Veranstaltungen vor Ort und auch bei der Beratung selbst, obwohl dann die Schüler und Schülerinnen ja zu uns kommen, dass ihnen das Thema gar nicht so richtig unter den Nägeln brennt. Und das Problem, ganz besonders der Metropolregion und hier in Hamburg, ist, dass es halt ein sehr, sehr großes Angebot gibt und das Angebot in Richtung Berufsorientierung eigentlich eher immer additiv ist. Das heißt, es gibt zusätzlich immer noch was drauf. Und entscheidend aus meiner oder aus unserer Sicht ist eigentlich, den Prozess der Berufsorientierung zu einem integralen Bestandteil von Bildung zu machen. Das ist im Grunde das Wichtigste. Das wäre der Appell. Und in diesem Rahmen versuchen wir als Agentur für Arbeit und Berufsberatung halt Veranstaltungen zu kreieren, die möglichst eher begleitend den ganzen Sekt-2-Bereich im Grunde dieses Thema virulent halten.
Wunderbar, Dankeschön. Das letzte Wort in der Runde natürlich an unseren Vizepräsidenten für Studium und Lehre.
Lieber Herr Grüner, ich will gar nicht das letzte Wort haben, das sollen Sie haben. Ich würde aber sehr gern noch mal etwas eingehen auf Ihren Beitrag, Herr Evers aus Halle, weil es ja doch bei aller unterschiedlicher Ausgangslage sehr viele Parallelen gibt und Aktivitäten gibt, die auch bei uns gemacht werden, beziehungsweise die für uns interessant sein können. Also unsere Ausgangslage ist insofern anders, wir haben einen relativ klar definierten Einzugsbereich. Rund 2/3 unserer Studierenden kommt aus Hamburg und den umliegenden Landkreisen der Metropolregion und der Rest sozusagen sehr viel aus Nordrhein-Westfalen und aus allen anderen Bundesländern. Und wir haben nicht das Problem, dass wir nicht genügend Bewerber und Bewerberinnen haben, also nicht das Problem, was für die neuen Bundesländer sozusagen immer noch sehr typisch ist. Das heißt also, unsere Angebote zielen stärker darauf, den Bewerber, den Schülern und Schülerinnen sozusagen zu ermöglichen, dass sie ihre Entscheidung auf einer sehr fundierten Grundlage treffen können. Also sie sollten wissen, die Schüler und Schülerinnen, was sie eigentlich erwartet im Studium. Das ist eigentlich das Ziel, was wir erreichen müssen. Und viele dieser Aktivitäten sind ja bereits genannt worden, von Ihnen, Herr Grüner, und in den Referaten. Die will ich nicht alle wiederholen. Ich würde aber ganz gerne nochmal eingehen auf diese Befragung, die wir auch natürlich gemacht haben unter den Studien, wir allerdings unter den Studienanfängern zweimal. Die Minenauswertung ist sozusagen ein Teil, war noch zusätzlich gewesen. Wir haben sehr ähnliche Ergebnisse gezählt und man muss, glaube ich, dort in die zweite Spalte schauen. Die erste Spalte war, welche Quellen wurden überhaupt benutzt? Und da sieht man, dass zum Beispiel die Familie, Freunde und so weiter als Quelle ganz oben steht. Aber wenn man die andere Spalte sich anschaut, welche Quelle war besonders wertvoll und hilfreich gewesen bei der Entscheidungsfindung, stellt man fest, das sind ganz andere gewesen. Völlig andere. Die Familie hat überhaupt nichts genutzt. Auch leider ihre Bundesagentur sehr wenig. Aber es sind andere Sachen und da lohnt es sich, genauer hinzuschauen und die zu analysieren und dort die Anstrengung, sozusagen die Bemühung, weil alles gleichzeitig machen zu wollen, überfordert uns alle. Sie genauso wie uns auch, die Ressourcen reichen dafür nicht. Und da sind zum Beispiel solche Sachen, die Infoangebote auf den Homepages der Fächer selbst, also gar nicht mal der zentralen Uni-Seite, das wird überblättert, sondern der Fächer selbst. Ja? Und da ist es natürlich tödlich, wenn als Information sozusagen über den Studiengang drin steht die Prüfungsordnung. Das ist also eine Textsorte, da brauchen wir also 3 Professoren, um die zu verbessern. Das heißt also, man muss sozusagen an der Stelle die Information sehr, sehr intensiv überarbeiten und quasi adressatengerecht formulieren. Das ist also zum Beispiel eine unserer Hauptaktivitäten, dass wir dort unsere Seiten entsprechend ganz deutlich verbessern, weil diese Seite haben ganz offenkundig einen ganz hohen Stellenwert. Eine weitere Informationsquelle, die besonders wichtig ist, ist sozusagen Praxisaufenthalt an der Universität. Wurde immer wieder genannt als besonders hilfreich. Also zum Beispiel in ganz vielen dieser NAT-Initiativen Unitage in dem Sinne, dass man mal an Lehrveranstaltungen teilgenommen hat oder was wir machen. Das hat auch einen sehr hohen Stellenwert, wenn Leute sozusagen nicht nur mal so punktuell für eine halbe Stunde da waren, sondern offensichtlich ganz gezielt über ein Semester oder über einen längeren Zeitraum an Sachen in der Universität teilgenommen. Weil dann kriegen sie ein Bild vermittelt. Das ist so ein zweiter Punkt. Dritter Punkt, wir machen ein Juniorstudium. Auch dort haben wir sehr hohe Übergangsraten von Leuten, die dann das Studium auch bei uns aufgreifen. Unitage will ich nicht erwähnen. Aber was ich auch sehr interessant fand, war ihr Format der Studienbotschafter. Wir würden unsere Studienbotschafter sicherlich nicht nach München auf die Messe schicken, weil auch das wissen wir, Messen haben den geringsten Entscheidungswert für diese Entscheidung. Da wird nur das Papier genommen, da muss man die Leute offensichtlich ganz anders ansprechen. Deswegen verzichten wir praktisch auf Messebesuche. Aber dieses Prinzip, weil sozusagen Studierende viel authentischer, jetzt müssen meine Kollegen aus dem Referat der Studienberatung weghören, die auch hier im Raum sind, aber es ist offenkundig so. Und wir erleben das Gleiche zum Beispiel bei den Orientierungseinheiten, Studieneingangsphase, erste Woche, dass Studierende offensichtlich viel authentischer und glaubwürdiger berichten können, was Uni ist, als wir alle zusammen. Das ist eine wichtige Erkenntnis und ich glaube, da müssen wir sozusagen ansetzen, dieses auch vielleicht noch zu intensivieren.
Wunderbar, danke schön. Ich weiß, die Zeit ist vorbei. Ein letztes Wort. Wir haben jetzt, glaube ich, über viele, viele Brücken geredet. Manche Brücken werden wahrscheinlich ausgebaut werden müssen. Vielleicht gibt es auch Brücken, die man leicht verschieben muss. Und ich denke, dass wir wirklich noch einiges zu tun haben für dieses Thema und freuen uns natürlich auch auf Zusammenarbeit mit anderen. Besten Dank an alle.